der kulinarische Krimi-Podcast. Mit
Nicole Köpper
und Andrea Schulte.
Schulte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ja, ich kann es schon verraten. Ich habe gerade angefangen, wir haben uns gerade warm gequatscht.
Wir waren richtig gut drauf.
Das war der Einstieg des Jahrhunderts quasi.
Und dann stellt der Herr Schulte fest, dass er gar nicht auf Aufnahme gedrückt hat.
Auf Aufnahme gedrückt habe.
Yay, tut super. Auch super. Oh Mann.
Ja,
aber so ist das halt, wenn man mit Amateuren arbeitet.
Eigentlich wollte ich... Die Frau Köpfer ist heute aber echt scheiße.
Ja, heute bin ich super drauf,
du super drauf bist. Also, okay, wenn die Nicole super. Heute ist ihr Thema. Und ich bin so ein bisschen verunsichert. Ich sage es offen und Nicole sagt, es ist ihr Thema. Okay, dann sag du doch, welches Thema wir haben.
Ja, also das Thema an sich wüsste ich jetzt gar nicht, wie man das überschreiben soll. Sondern wir unterhalten uns heute.
Ja, aber nee, befreut sich.
Wir unterhalten uns heute über etwas, was mich schon ganz, ganz lange beschäftigt. Denn es geht darum, wie entstehen denn eigentlich so Krimis?
Sehen Sie, und das macht mir jetzt schon so ein bisschen Sorge. Schon diese Ankündigung, sie kann ich Löcher im Bauch fragen. Okay, eigentlich wollte ich Sie fragen, wie Sie darauf kommt, immer diese köstlichen Rezepte, die Sie mal kocht, die ich nicht errate.
Das ist nicht wichtig. Wir reden über Krimis. Nein, jetzt mal ernsthaft, denn das ist wirklich etwas, ich meine, ich bin ja eine absolute Leseratte, beziehungsweise ich höre ja unfassbar viele Hörbücher und am liebsten ja Krimis und ja, ich gebe
diese fiesen Thriller.
Ja, so richtig.
So richtig fieses übel. Zeug.
Aber mehr so auf der Psycho-Ebene. Also ich muss es nicht so blutig haben oder so, sondern ich mag ja so diese Psycho-Ebene und so. Und es gibt ganz, ganz oft Sachen, wo ich dann so denke, boah, wie kommt man denn da drauf? Also jetzt nicht mal mehr nur so ein einzelner Krimi, also ein Buch, was so für sich steht, sondern was mich völlig fasziniert ist, wenn man diese Reihen hat, wie bei dir zum Beispiel der Paul David, ja, sowas. Da wäre auch gleich meine allererste Frage, als du den allerersten geschrieben hast, da wusstest du doch dann schon, dass das mehr werden, oder?
Nein.
Nicht?
Nein, tatsächlich nicht.
Okay, ich hätte jetzt zum Beispiel, als Laie hätte ich erwartet, dass man sagt, okay, ich schaffe da jetzt eine Figur und diese Figur, mit der kann ich noch mindestens 10 Krimis schreiben.
Genau, deswegen bewundere ich immer diese Krimi-Autorinnen und Autoren und Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel sagen, ja, ich bin jetzt bei meinem 42. Inspektor-Roman oder so.
Genau.
Oh, 42, genau. Meine Güte. Nein, tatsächlich war es so bei Eifelfieber, dem ersten Paul-David-Krimi. Das war ja auch mein allererster Krimi, der in der Modernen spielt. Ich hatte ja vorher 4 historische geschrieben und dann diese 2 Kurzgeschichtensammlungen. Also Kurzgeschichten schon modern, aber nicht einen ganzen Krimi als Ganzes. Das ist das Erste. Und naja, dann ist es natürlich so, bei so einem in Anführungsstrichen Debütroman bei einem Verlag, dass dann der Verlag sich natürlich nicht outet und sagt, ja, Herr Schulte, wir machen mit Ihnen direkt einen 3-Buch-Vertrag oder machen Sie mal, also planen Sie mal mindestens 5 ein und dann gucken wir mal. Sondern die schauen natürlich, wie kommt das bei den Leserinnen und Lesern an und was passiert dann damit. Gibt es allerdings natürlich, muss ich direkt auch sagen, beim anderen Verlag. Ne? Erinner dich an die Mosel-Krimi-Reihe.
Ja, genau, die Clarissas.
Ja, ne? Clarissas. Mhm. Da habe ich zum Beispiel einfach die ersten 3 Bücher direkt beauftragt bekommen. Es war klar, ich muss 3 Clarissas schreiben. Also musste ich auch ich durfte im Grunde mir dann auch eine übergreifende Handlung ausdenken, die in den allen 3 Rollen eine Rolle spielt. Nämlich das Verhältnis von 2 Figuren, der Neffe von Clarissa die ehemalige Mitarbeiterin von ihr und die im ersten Band sich irgendwie Kacke finden und nur am Ende ein bisschen, dem zweiten Band schon ein bisschen und dem dritten so. Also diese Entwicklung, diese Personenentwicklung, dieser Beziehung, das kannst du natürlich anlegen, wenn du weißt, du schreibst 3. Wenn ich jetzt nur einen geschrieben hätte, dann hätte ich die vielleicht am Anfang vielleicht blöd finden lassen und am Ende wären sie schon zusammengekommen.
Okay, ja gut, das ist halt oftmals das. Also ich höre ja jetzt, du hast mich ja neugierig gemacht auf diese Martin Walker, auf die Romane und die höre ich ja aktuell.
Ja.
Und da war das wirklich so, dass ich gedacht habe, meine Güte, also ich bin jetzt, ich glaube, beim 3. oder 4. Band und man könnte meinen, das hat er sich gleich am Anfang schon überlegt, wie das irgendwann mal weitergeht.
Auch da denke ich, der Martin hat mir immer gesagt, dass er eben halt den ersten geschrieben hat und hat ja nicht damit gerechnet, dass er den zweiten schreiben würde.
Ernsthaft? Wow. Okay.
Von der Entwicklung her.
Genau das, was ich halt meine, das ist so als Laie. Also ich habe so diese merkwürdige Vorstellung in meinem Kopf, dass wenn du dann so ein Krimi schreibst und du weißt, es wird noch weitere geben.
Ja.
Also bleiben wir zum Beispiel bei den Clarissas.
Ja.
Hast du dann so eine große weiße Wand bei dir in deinem Büro, wo du dir...
So eine Tatortwand
quasi. Ja, wo du dir dann mit so Karteikarten alles Mögliche aufschreibst, damit man auch immer so im Fluss bleibt und dass einem so die Details nicht verloren gehen. Hast du sowas?
Ja.
Echt?
Ja, also manchmal. Früher, als ich alleine geschrieben habe, immer. Ich hatte zwei große Pinnwände und ehemalige Visitenkarten mit die Telefonnummer nicht mehr stimmte oder so. Aber da hattest du noch 200 Stück von.
Genau, ja.
Und die habe ich dann einfach immer genommen und angepinnt und habe damit die Szenen dann aufgeschrieben. Und den kannst du dir aber umschreiben. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel das jetzt elektronisch machen. Mhm. Es gibt ja so verschiedene Schreibprogramme, die zum Beispiel auch sowas erlauben, dass du Szenenblöcke nimmst und die dann woanders hinschiebst und sagst, okay, das Kapitel nicht, das kommt jetzt erst nach drei Kapitel weiter, ne, das im Textfluss, ne, setze ich so hin. Und das fand ich immer zu blöd, weil ich wollte im Grunde immer schreiben, wo ich gerade war. Und wenn ich dafür dann erst sagen muss, okay, ich muss jetzt erst mein Computerprogramm raussuchen und bla, so kann ich mir im Grunde 15 Karteikarten nehmen, die mit einer Heftklammer zusammen machen, in meine Hosentasche stecken, mein Notizbuch einpacken und schreiben, wo ich will.
Ja, ist klar.
Ja, und ich habe die Szenen dabei. Das hat sich ein bisschen geändert, als ich jetzt angefangen habe, mit meiner Frau zusammen Krimis zu schreiben. Wir haben ja schon vorher Liebesromane und Wohlfühlromane zusammengeschrieben und wir schreiben ja jetzt auch zusammen Krimis. Und da muss es halt elektronisch gehen. Das heißt, da gehen wir wirklich hin und haben dann den Zeitplan wieder, indem wir die einzelnen Kapitel reinsetzen. Na klar, können die Kapitel wechseln, Aber zum Beispiel auch bei so einem Krimi, den wir jetzt gerade geschrieben haben, also Ende letzten Jahres fertig geschrieben haben, der jetzt im Herbst erst rauskommt, Weihnachtskrimi, da war es zum Beispiel so, dass ich einfach ein ganz großes DIN A3 Zeichenblock Papier genommen habe, so ein Blatt, und habe dann einfach mal die Entwicklungsschritte aufgeschrieben von den Ermittlern. Also das ist das Mordopfer. Was machen die Ermittler dann? Wen fragen sie? Was sagt der? Also in welche Richtung geht das?
Ja.
Was ist vielleicht die falsche Spur?
Ja.
Dass dann zum Beispiel sagt, das Mordopfer sagt, ja, der Erste, den fragen war, der hat einen ganz guten Freund hier, ne? Das ist der so und so. Und der Freund sagt, ja, der hat sich aber mit den beiden, hat er sich immer mal gestritten. Ne? Mit denen war der nicht so gut drauf. So dass du dann dem Leser natürlich oder die Leserin sagen könntest, okay, mit denen war er nicht so ganz gut drauf. Vielleicht haben die was mit dem Mord zu tun oder so, ja. Oder ein anderes Mordopfer, zweites Blatt, die hat jetzt einen neuen Freund, der Ex ist aber auch noch hier.
Okay.
Und du denkst, okay, der Ex, und der hat aber jetzt was mit einer anderen aus dem Chor. Das geht nämlich um so einen Chor in diesem Krimi. Also, dass man sowas schon mal visualisiert, damit man sich so nach und nach die Schritte nicht vergisst. Ne?
Ah, ja.
Und natürlich, ganz wichtig, was ich immer unglaublich schwierig sonst finde und was ich sofort bei jedem Krimi am Anfang auch mache, ist, welche Hinweise führen denn dann später zur Entlarvung des Täters.
Okay.
Ja, ich habe mal mit einem Kollegen gesprochen, der sagt, oh, ich lasse das so auf mich zukommen. Und ich habe gedacht, wie soll das funktionieren? Wie, wenn der das auf sich zukommen lässt, wie kann das, verstehst du? Das ist doch so, als würdest du am Topf stehen und sagen, okay, Tomate, ich habe Tomaten, das ist gut. Ich habe, oh, jetzt gucke ich mal.
Ja, aber was genau wird so läuft es ja.
Nee, komm.
Ach, komm. Ja, klar.
Du sagst doch, ich will heute eine Tomatensoße italienisch machen. Dann kommst du doch nicht darauf, ein arabisches Gewürz da rein zu tun. Erzähl mir doch nichts.
Wenn ich zum Beispiel zu Hause. Manchmal weiß ich nicht, was da zum Schluss rauskommt. Du weißt ja nicht, was.
Okay. Wir halten fest, bei Frau Köpper ist es manchmal eine Überraschung. Das macht mich ja besonders neugierig jetzt auch gleich auf die Pause. Weil, ja gut, egal. Oh. Aber was ich ganz schwierig finde, ist, wenn der nicht weiß, welche Hinweise. Weil das führt dazu, was ich nämlich auch scheiße finde, als Leser auch von Krimis, weil ich ja unglaublich viele Krimis auch einfach selber gerne lese von anderen Kolleginnen und Kollegen. Das ist dieses, wie hat das mal ein Lektor von mir genannt, dieser göttliche Moment, den du als Leser aber gar nicht nachvollziehen kannst, weil plötzlich hat der Ermittler so die wahre Eingebung oder.
Genau, und man fragt sich, wo kam das denn jetzt her?
Durch Zufall findet er dieses eine Indiz, und das ist es dann. Und da war vorher nie die Rede von.
Genau. Ja, ich weiß, was du meinst.
Also,
man dann da denkt, warte mal.
Mein Lektor hat da einen Fachname für, Duismaschina. Also die göttliche, das göttliche, dass man dann sagt, Oh, ne? Und dann sagt er, ja, natürlich, ist mir klar geworden, der hat auf jeden Fall diese Frau erstochen.
Genau.
Ja? Und da war nie die Rede davon, dass da ein Messer in der Nähe lag oder dass die eine Stichwunde hatte oder so ein Scheiß. Also das kannst du natürlich machen. Also das kannst du natürlich tun, dass du dann plötzlich nach dem Motto, mir doch egal, wie die Hinweise kommen, ne, ich baue die einfach ein und dann selber schuld. Ich fände es aber schön, wenn man das so macht, dass die Leserin, der Leser sagt, Scheiße, hätte ich ein bisschen besser aufgepasst. Mhm. Im 15. Kapitel hat er das schon erwähnt mal.
Genau.
Ja, da war schon davon die Rede. Ja, das finde ich charmant. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ich will das gar nicht in darstellen, dass das jetzt der tolle Weg ist, einen Krimi zu schreiben. Aber für mich heißt das, ich muss mir klar werden, welche verdammten Hinweise baue ich da ein,
damit das irgendwo dann am Ende
damit auch Sinn das macht, am Ende ne? Sinn macht. Also ein Beispiel jetzt bei dem Krimi, den ich mit meiner Frau Ende letzten Jahres da geschrieben habe mit diesem Chor. Der Tote hat sich Notizen gemacht, hat da Fragen aufgeschrieben, zum Beispiel Lena Fragen, Benedikt Fragen, ja, was ist mit Bühne, was ist mit Technik? Jetzt kann man, wenn die Ermittler fragen dann natürlich, ne, Lena, die fragen Benedikt und Benedikt sagt, ja, klar, der wollte sich bei unserem nächsten Konzert um die Bühne kümmern und der hat auch sich um die Technik gekümmert. Das könnte eine Antwort sein. Die Antwort könnte aber auch sein, dass diese Fragestellung hinterher kommt, weil er festgestellt hat, dass es bei Bühne und bei Technik finanzielle Unstimmigkeiten gab. Verstehst du? Beides ist aber so verpackt, dass der Leser, die Leserin am Ende nicht sagen kann, boah, warum hat er denn das jetzt aus dem Hut gezaubert, wie das Kaninchen, das berühmte, sondern die können sagen, okay, stimmt.
Da war doch was.
Das hat er erwähnt, das ist schon richtig. Also so kann man es auch verstehen, zum Beispiel. Ja? Klar, du musst nicht alles erwähnen. Ich habe dann zum Beispiel auch, ich spoilere natürlich jetzt nicht, aber es gibt da so eine Abkürzung auf dem Zettel. Und die Lösung entsteht dann, wenn man weiß, was diese Abkürzung bedeutet. Natürlich fragen sich alle, wofür stehen diese vier Buchstaben? Alles gut soweit. Ja. Und am Ende kommt dann die Auflösung. Klar, das kann man schon machen. Ja, aber dass die diese Abkürzung nie gefunden hätten, das fände ich doof.
Ja,
verstehst du? Ja? So, um deine Frage vom Anfang zu beantworten. Es gibt Krimis tatsächlich, wo du dir einen übergreifenden Handlungsbogen ausdenken kannst, wo du das auf einem Blatt Papier im Computer oder wie ich auf einer großen Pinnwand zu Hause hängen hast, damit du weißt, okay, das musst du alles noch bedenken. Also das solltest du nicht aus dem Blick behalten. Was ich ganz furchtbar finde, ist lose Fäden am Ende eines Krimis. Also ich finde immer, meine Krimis müssen am Ende, muss der Leser eine Auflösung bekommen für jeden blöden einzelnen losen Faden, den ich da aufgeworfen habe. Ja, einfach das unter den Tisch fallen lassen, finde ich nicht richtig. Ja, das hinterlässt den Leser so eine Leere nach dem Motto, was war jetzt eigentlich mit der Spur? Was ist denn daraus geworden? Also das geht auch nicht. Und wir haben zum Beispiel auf der anderen Seite im letzten Jahr zum Beispiel 6 Kurzkrimis. Ja, die Cornwell-Krimis, ja. Da werden wir ja noch in diesem Jahr irgendwann drüber reden. Mhm. 6 Cornwell-Krimis beauftragt bekommen, was natürlich ein großer Spaß ist. Ja. Und da war uns klar, da können wir einen Handlungsbogen über 6 Krimis spannen. Und ich vermute, ich würde jetzt mal, wenn die einigermaßen gut laufen, kriegen wir die nächsten 6. Also da kannst du dir schon mal Gedanken machen, wie geht's weiter mit den Figuren. Das ist natürlich ein ganz großes Geschenk. Überhaupt gar keine Frage.
Okay.
So, aber wenn du kochst, dann dachtest du, okay, ich weiß jetzt nicht, ob es heute Arabisch oder Italienisch wird. Das finde ich jetzt schon merkwürdig. Ja,
nein,
gut.
Nein.
Wir machen jetzt mal eine Pause, weil Nicole hat versprochen, obwohl wir ja eigentlich diesmal heute so ein Sie stellt Fragen und ich antworte Spielchen machen, wird es was zu essen geben.
Na klar, es gibt immer was zu essen.
Es gibt immer was zu
essen. Natürlich.
Das ist der Podcast meiner Träume. Es gibt immer was zu essen. Dankeschön. Pause. Nicole ist aus der Küche zurück, beziehungsweise aus dem Nebenraum ihrer Küche und hat mir, ja, was soll ich jetzt sagen? Der entscheidende Punkt ist eigentlich der, dass sie gerade, als sie diese Teller angerichtet hat, und sie macht ja immer Fotos für Instagram, das heißt, sie können sich gleich auch selber ein Bild darauf machen. Wenn sie diesen Podcast hören, schauen sie auf Instagram nach, da sehen sie auch die Fotos. Und ihr Kommentar dazu war, und das hat sie auch extra gemacht für dieses Thema. Und ich kann überhaupt nicht mehr verstehen, mir fällt ja nichts so ein.
Was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun?
Es sind Es sind kleine, runde Häppchen, auf denen eine Art von wie so eine, bei einer Bruschetta, gewürfelte Zwiebeln, gewürfelte Tomaten, möglicherweise gewürfelte Avocado oder Gurke drauf sind. Und darunter, ja, weiß ich nicht, gebacken. Ich probiere es jetzt einfach. Es ist fest. Also gut, es sind Poffertjes. Sind das Poffertjes?
Poffertjes meinst du?
Poffertjes mit Bruschetta? Italienisch, die Mischung aus Italien und Holland kommen zusammen.
Gerade eben hast du noch gesagt, wenn du noch nicht weißt, ob in Italien oder Arabisch.
Von nix, ne? Von genau. Nix auf Dreh, do. Guck mal, höre mal. Ist es Poffertjes?
Nein.
Ich trotzdem.
Ja, erst mal.
Okay. Der Belag ist säuerlich. Säuerlich mit die Zwiebeln, die Tomaten. Was das Grüne ist, weiß ich jetzt nicht. Aber der Untergrund, was ist denn da drunter? Tja, was ist denn das?
Das ist ein Avocado-Blini mit Avocado-Salsa.
Weil du keine Ahnung hattest, wo es hingehen soll mit der Reise?
Nein, ich hatte das Problem, dass ich...
Avocado-Blini? Wie macht man denn Avocado-Blinis?
Tja.
Komm, Frau Köpper, wie macht man Avocado-Blinis?
Man muss einfach nur ganz viele Avocados haben, weil man sich bei einer Veranstaltung ein bisschen verkalkuliert hat und festgestellt hat, da liegen jetzt 10 Avocados und es kommt irgendwie nichts, wo du die jetzt sofort aufbrauchen kannst.
Außer der Schulte kommt vorbei.
Genau.
Ja, super.
Und hab dann gedacht, ja, du musst jetzt halt auch vor allen Dingen irgendetwas aus diesen Avocados machen.
Gut, dass ich dich doch gern gebissen habe.
Nein, aber das war jetzt wirklich so, dass ich gesagt habe, es ist ja schade, wenn die dann umkommen.
Ja,
ja, weil du kannst ja jetzt nicht eine Woche lang jeden Tag dir die Avocado reinpfeifen. Ja, ja. Und hab dann überlegt, okay, was machst du? Und deswegen musste ich jetzt so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe ein Rezept für Avocado-Mais-Blinis.
Okay.
Und das war auch der Ursprungsgedanke. Also habe ich angefangen zu kochen.
Ja.
Und bin in mein Lager gegangen, um den Mais zu holen, um festzustellen.
Du hast keinen Mais. Okay.
Da ist gar kein Mais. Dann habe ich gedacht, okay, geht das auch ohne Mais?
Mhm.
Nimmst du ein bisschen mehr Avocado? Und dann habe ich angefangen zu matschen. Also das muss man wirklich so sagen. Ja.
Okay.
Und habe dann einfach vor mich hingebetet, hoffentlich halten die. Hoffentlich wird das was. Hoffentlich schmecken die.
Ist das nicht schön, wenn der Beruf auch Berufung ist?
Ist doch super, oder? Ja, und dann habe ich halt gedacht, okay.
Da steht die erste Avocado im Mittelpunkt.
Ja, und dann hast du noch eine Avocado über. Und dann machst du aus der noch so eine Salsa für oben drauf.
Eine gute Idee.
Ja, und jetzt, sag mal ehrlich, das schmeckt.
Das ist der Hammer. Es ist wirklich, also ich meine, dafür, dass das jetzt sozusagen so ein Zufallsprodukt ist. Ich meine, das hätte ich auch gerne mal bei meinen Leserinnen und Lesern, dass sie sagen, boah, ist der Hammer. Und dafür, dass er das zum ersten Mal geschrieben hat.
Na, komm. Das ist jetzt die berühmte Resteverwertung. Mhm. Aber du kannst dich erinnern, das war im letzten Jahr immer mal Thema. Was machst du, wenn du Reste hast? Ich habe eigentlich nie Reste, außer Avocado.
Köstlich.
So, dann kriegst du noch ein Schlückchen.
Was essen, trinken wir denn da?
Ach, du kennst doch unser Lieblingsweingut hier, Peter Lingen.
Ja, bei denen hatten wir ja auch schon mal eine Lesung.
Ja.
Und da knallen wir uns jetzt was in den Kopf?
Den Helle Burgunder.
Helle Burgunder. Ich finde, das klingt wie Helle Polunder, wenn ich das sagen darf. Sorry, Tanja. Kannst du dem nicht mal einen anderen Namen geben? Helle Polunder? Hör mal, der Helle Polunder ist super. Helle Polunder.
In dem Sinne, Prost.
Prost. Ne? Also es ist ein Pinot de Noir. Nee, ein Blanc de Noir.
Ein Blanc de Noir. Ein Blanc de Noir. Und ein richtig leckerer. Das haben die wieder richtig gut hingekriegt. Mhm. Na, also von hier aus Gruß nach Bad Neuenahr.
Gruß nach Bad Neuenahr,
Helle Polunder. Passt super zu Avocado Resteblinis.
Resteblinis. Du darfst das nicht Resteblinis nennen.
Nein.
Und das ist so despektierlich, weil die sind ja wirklich köstlich gemacht.
Mhm. Also. So wie bei mir in der Lehre, da hieß das Rumfort.
Ja, ja.
Alles, was rumfliegt und fort muss.
Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Räuberpfanne, haben wir immer früher gesagt. Also ich habe meine Kinder...
Aber Rumfort klingt so französisch.
Ja, natürlich, aber am Anfang, als meine kleinen Kinder noch, ne, sie sagten, du Papa, was gibt's denn heute zum Essen? Und ich habe gesagt, Räuberpfanne. Mhm. Und er sagt, oh, Räuberpfanne. 2 Jahre später, was gibt's denn zu essen? Räuberpfanne, Reste. Ja, ich wollte das nochmal. Ja, Jungs, ich habe es noch in Erinnerung, wollte ich noch sagen.
Gut, so, machen wir wieder zum Thema.
Komm. So, zurück, frag noch, frag weiter. Ja.
Also, ich möchte auch gerne nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, dass wenn das mehr als ein Buch wird, ja, wie kommt man denn aber grundsätzlich mal auf diese Ideen? Ich meine, gehst du mit deiner Frau spazieren durch den Wald und sagst, oh, weißt du was, mir fällt jetzt gerade ein, wenn man jemanden so und so umbringt, ja, was passiert denn da?
Ja, ja, ich meine. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst.
Also wenn ich mir so überlege, also sei es der Paul David oder wie
es kommt gibt man auf diese es gibt Ideen, tatsächlich, also bei mir, ist das, bei mir ist das so, dass es im Grunde zwei Ansätze gibt. Zwei Ansätze für die Entwicklung von einem Krimi. Also Beispiel, Tiefenzone. Da war die Initialzündungsidee, dass ich in einem Buch, das ich geschenkt bekommen hatte von der Bank zu Weihnachten als Kundengeschenk. Mhm,
das gab's mal.
Gab's mal. Da war so ein Band, da stand, weiß ich nicht, ich nenne das ja, ich hab den Titel gar nicht mehr im Kopf, aber es war sowas wie 120 Orte, die man noch nie gesehen hat. Oder
die man mal besuchen sollte.
Naja, nee, leider nicht besuchen sollte, weil da waren so Sachen drin wie in Indien und, ach so, ne? Okay. Mhm. Ja, aber diese so außergewöhnliche Orte. Mhm. Ja. Und da war zum Beispiel davon die Rede, dass es eine Forschungsstation in der Antarktis gibt, am Kältepol der Welt.
Okay.
Ja, minus 86 Grad Celsius wurden da schon gemessen. Der kälteste Punkt der Welt in der Antarktis. Und unterhalb dieser Station, das ist die russische Wostok-Station, unterhalb dieser Station gibt es in 4 Kilometern Tiefe unter dem ewigen Eis einen mordsgroßen See. Und dieser See ist
nicht
seit
gefroren?
Nicht gefroren durch den Druck von dem Eis, von den 4 Kilometern Eis. Diese 4000 Meter Eis drücken dermaßen auf das Wasser, dass das nicht gefriert.
Okay.
Und der ist von der Außenwelt hermetisch abgeschlossen, dieser See. Mhm. Und man weiß nicht, wie lange. Seit 150.000 Jahren, seit 1 Million Jahren, man weiß es nicht so genau. Mhm. Und ich habe mir nur gedacht, boah, wie geil wäre das, wenn man das jetzt anbohren würde. Und dann ist da irgendwas drin, was sozusagen die Dinosaurier getötet hat, ne? Als Beispiel.
Okay.
So, ja gut, okay, die Idee war nicht schlecht. Ich habe das erzählt, ich habe das meiner Agentin geschrieben. Die hat gesagt, geile Sache, ne? Und ja, kannst du was draus machen? So, dann habe ich ein bisschen recherchiert und fand dann ein Hamburger Studio, das genau dieses gemacht hat. Also die haben genau die Wostok-Station genommen, die haben genau diesen unterirdischen See genommen. Die haben das angebohrt, also die Russen wollen, die Information war auch, dass die Russen das anbohren wollten und die internationale Staatenmannschaft gesagt hat, könnt ihr doch nicht machen durch das Bohröl, was man da braucht, damit der Bohrkopf eben halt tatsächlich geschmeidig bleibt. Durch dieses Bohröl verunreinigt ihr doch dieses Gewässer. Mhm. War den Russen aber egal.
Ja, klar.
Ja, klar. Entschuldigung, ne? Ja, da haben die keinen Vertrag mit. Mhm. Ja, die haben dann, glaube ich, irgendwie das so gemacht, die haben den angebohrt, den Bohrkopf zurückgezogen, dann ist Wasser hochgestiegen, ist wieder gefroren und diesen Zapfen, diesen Bohrzapfen haben sie dann rausgeholt oder irgend so was. Aber im Grunde haben sie es gemacht und alle Umweltorganisationen haben gesagt, bitte nein, lass doch einfach, wie es ist. So. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dieses Hamburger Hörspielstudio hat genau davon mal vor 15 Jahren ein Hörspiel gemacht, dass die was aufgebohrt haben, dass sie es rausgeholt haben und das hat dann die ganze Station umgebracht.
Okay.
Also quasi wie dieses Ding aus der anderen Welt oder so. Irgend so ein Virus, ja, irgendein Ding, ne, das dann zu Mutationen führt und die Leute werden doof und bekloppt und drehen durch oder ne, sterben. Das habe ich meiner Agentin mitgeteilt und dann sagte sie, ja, dann denk dir halt was anderes aus. Aber ist gut.
Okay.
Also habe ich gedacht, okay, dann weiter recherchiert und habe festgestellt, es gibt noch größere Seen als der unter der russischen Station und näher am Rand der Arktis, wo die mehreren Forschungsstationen liegen. Und der ist so groß wie Schleswig-Holstein.
Ui.
Ja, locker. Mhm. Und mehr noch. Mhm, ja? So dass ich gedacht habe, wie geil ist das denn? Mhm. Und das ist die Grundidee gewesen zur Tiefenzone zum Beispiel. Also zum Beispiel so ein Buch jetzt als Beispiel.
Ja, ja.
Ja? Bei Clarissa war es so, bei den Mosel-Krimis, dass im Grunde eigentlich der Verlag gesagt hat, wir hätten gerne ein Cozy Crime und ich wusste nicht, was das ist. Also habe ich es abends gegoogelt, las dann, dass das ähnlich wie Miss Marple ist und Miss Marple, großer Fan von Miss Marple, habe ich gedacht, ey, komm, so was könnte ich schreiben. Und da musste ich mir natürlich irgendwas so ausdenken, was in diese Richtung geht. Und dann weißt du, okay, du brauchst nicht nur eine Protagonistin, es wäre ja gut, wenn die noch mit mehreren Leuten zusammenarbeitet. Dann habe ich mir den Krimi-Club Niedermühlenbach ausgedacht. So dass man dann sagen kann, du hast so ein Figurenensemble zum Beispiel, mit dem du dann arbeiten kannst.
Also dann ist das eher total romantisch gedacht von mir, dass man quasi durch die Weltgeschichte geht oder was weiß ich, du gehst zu einem Discounter einkaufen, gehst da rein und denkst so, oh, jetzt fällt mir gerade eine super Sache ein. Ja, da wollte ich schon immer mal was drüber schreiben. Gibt
Messer im Angebot? Ja, genau. Ja, da könnte man doch mal was mitmachen.
Ja, irgendwie so.
Nee, also auch das gibt, also gibt ganz unterschiedlich. Also das ist eine Herangehensweise. Bei den Kurzgeschichten beispielsweise, was ja so oft, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, oft steht irgendein Thema im Mittelpunkt, ja, ne, dass klar. der Verlag sagt, wir möchten gerne irgendwas zum Essen haben, das muss jetzt sein. Oder wir möchten gerne, erinnere dich an diese eine Kurzgeschichte, wo sie gesagt haben, da muss unbedingt das Tempelchen in Scheidken muss irgendwie drin vorkommen. Und ich habe mir das angeschaut, damit ich mir überlege, wie kann ich. Also das gibt's natürlich auch. Aber es gibt natürlich auch so Momente, wo ich zum Beispiel eben halt im Auto gesessen habe, ich höre die Nachrichten und dann war da so eine Reportage darüber, dass man mit Medikamentenfälschung heute ein Vielfaches an Geld machen kann als mit Drogenhandel.
Okay.
Ja, also mit Vielfach meine ich, ich habe die Zahl nicht mehr so hundertprozentig im Kopf, aber sagen wir mal, du nimmst einen Euro und kannst dann im Grunde 2000 Euro mit Drogen machen, wenn du die vervielfältigst. Hast du 1 Euro und nimmst gefälschte Medikamente, kannst du bis zu 20.000 machen, weil du einfach Medikamente fälschen kannst, die zum Beispiel eben halt, wo so 5 Tabletten wie ein Krebsmittel 1.500 Euro kosten oder 2.000 Euro.
Ja, das war ja bei Paul David.
Bei Paul David. Und das war die Überlegung, dass ich gesagt habe, okay, ja. Dann habe ich gedacht, ich bin ja völliger Laie bei Paul David. Aber diese Medikamentenfälschung war mir im Kopf. Ich hörte also diese Nachrichten und dachte, boah, wie geil ist das denn? Ja, Medikamentenfälschung.
Okay, daraus hat man eine Idee.
Daraus muss man was machen. So, dann habe ich Fachleute angerufen. Ich habe das Robert-Koch-Institut in Berlin angerufen. Habe die gefragt und gesagt, mit welchem Medikament würde man richtig Reibach machen, wenn ich es fälschen würde? Dann haben sie gesagt, oh, wissen Sie jetzt noch nicht, Sie würden sich mal melden. Da habe ich gesagt, okay, dieser Anruf kommt nie, ich habe weiter recherchiert. 2 Tage später klingelt bei mir das Telefon. Wir sind gerade in der Mittagspause, wir haben uns hier, stellen Sie jetzt mal auf laut, wir haben mal hier im Kollegenkreis überlegt, Robert-Koch-Institut, cool. Total super, ganz nette Leute, deren Namen ich bis heute nicht weiß, die haben sich einfach nur in der Grunde unterhalten und einer sagte, Grippemittel, ein universales Grippemittel, damit könnte man richtig Asche machen. Okay. Zack, hatte ich den Plot für Paul David. Oder ich habe von einem Kollegen beispielsweise, der in München arbeitet, einen Beitrag gelesen, den hatte er veröffentlicht, entweder beim Bayerischen Rundfunk oder in der Süddeutschen. Da ging es darum, dass die Amerikaner lenkbare Gewehrmunition testen. Also du schießt.
Kannst um die Ecke schießen.
Genau, du kannst um die Ecke schießen. Genau, du schießt und nach dem Schuss kannst du noch die Kugel ins Ziel lenken.
Oi, das wäre was für die Olympischen Spiele.
Ja, wo man sich dann auch immer fragt, warum es gibt überhaupt nur Zweite. Biathlon. Wie kann man Zweiter werden beim Biathlon?
Sehr, sehr gut.
Ja, okay. Ja, genau. Also, und das war zum Beispiel dann eben halt die Grundidee für den zweiten Paul David, mit der lenkbaren Waffenmunition.
Och, ich meine, dann kann das ja gar nicht so schwierig sein, ne? Weil ich sag mal, ich hätte auch so eine Idee, so einen mordenden Caterer.
Ja, ne? Gibt's bestimmt schon als Krimi, aber können wir machen.
Ich mir nicht vorstellen, das Sie ist so unique.
Ja, Sie können ja mal sagen, soll ich einen mordenden Caterer machen? Also soll der ermordet werden oder soll der selber morden?
Der mordet selber.
Ah, du meinst sowas.
Ich möchte ja nicht achtsam, als Caterer.
Der Caterer soll unliebsame Kunden die Ecke
zum
bringen.
Zum Beispiel, ne, überleg mal, ich meine, jetzt mal ohne Witz, so ein Auftragskiller.
Ja.
Aber in der Verkleidung quasi als Caterer. Da denkt doch keiner dran. Ne? Dass wenn ich beim Kunden bin und gehe wieder weg und dann ist der tot, da glaubt doch niemand, dass ich das war.
Super Idee. So.
Und vor allen Dingen, wenn dann nicht unbedingt immer mit Essen getötet wird.
Also sagen Sie doch mal, ob ich daraus was machen soll. Da wäre ich mir nicht zu schade für mindestens mal ein Kurzkrimi.
Aber das kostet, ne? Provision, ja. Hör mal, das war jetzt hier. Ne? Sie haben es gehört.
Also ich meine, ich kriege ja auch immer Essen bei dir.
Ja, ne?
Ich
meine, genau.
Ich verstehe schon, da muss man hin. Ja, gut, okay.
Aber
ja,
das fände ich schon doch jetzt mal genau. Hochspannend.
Also es gibt, wie gesagt, es gibt meiner Meinung nach eben bei mir tatsächlich beide Ansätze. Ich höre irgendeine Meldung, lese irgendwas und denke, oh, das war spannend. Mhm. Ich habe tatsächlich sogar eine Loseblattsammlung, so eine Kladde, wo ich einfach Ideen reinschmeiße, also Sachen, genau, die ich lese.
Das habe ich,
die ich einfach beiseite lege.
Sowas habe ich auch.
Die ich abspeichere, wo
Post-its.
Ich denke, ne, Post-its. Da musst du mal was mit Blinis machen und Avocado.
Avocado.
Nein, aber das ist schon, ne, wenn ich so spannende Meldungen lese oder so aus irgendeiner Zeitschrift irgendwelche Sachen, weiß ich nicht, der dritte Dinosaurier ist gefunden worden oder Forscher haben jetzt einen Mammut geklont oder irgend sowas, dass ich denke, okay, das klingt spannend, kannst du mal beiseite legen, da kannst du mal was draus machen.
Mhm. Okay. Ne?
Das ist das eine. Und auf der anderen Seite eben tatsächlich dann Anfragen von Verlagen. Mhm. Die sagen, hier, wir möchten gerne eine Krimireihe, die soll aber in Cornwall spielen. Denk dir was aus.
Mhm. Okay.
Ja? Mhm. Oder oberhalb der Mosel, ne? Und so soll wie Miss Marple sein. Mhm. Irgend sowas in der Richtung.
Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, jetzt sind Sie mal wieder gefragt. Ja, also zum einen natürlich,
also nicht mit dem Caterer.
Ja, also zum einen natürlich, dass Sie mir recht geben, dass es eine Weltidee ist, dass man darüber was schreibt. Und das wird mit Sicherheit auch so ein 42, 43 Bücher Thema. Ne? Also da
jetzt habe ich schon Angst.
Ja, da geht ja bis in die Ewigkeit.
Ja, klar.
Ja, weil ich meine, ich habe jetzt eigentlich so meine Hauptfragen gestellt. Aber vielleicht gibt es da draußen noch jemand, der eine ganz andere Frage hat in diese Richtung. Weil ich finde das super, super spannend. Ne? Also ich meine, das ist
Wir können ja nochmal eine Podcast-Folge machen und Sie fragen, dann stellen Sie Ihre Fragen und ich beantworte die.
Sonst schreiben Sie uns die bei Instagram in die Kommentare, bei Spotify, bei Apple, wo auch immer. Fragen Sie oder schicken Sie eine Mail. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, denn da gibt es bestimmt noch den ein oder anderen Ansatz, den ich jetzt gar nicht geklärt habe.
Das ist das eine. Und wenn Sie natürlich auf der anderen Seite sagen, wie kommt eigentlich die Köpper immer auf diese tollen Gerichte, die der Herr Schulte eigentlich nie erkennt, außer er ist bei der Zubereitung gerade dabei.
Dann müssen Sie mir einfach jede Menge Zeugs geben, was ich ganz schnell verarbeiten muss.
Und dann geht das flott.
Wie bei den Avocados.
Okay, dann bleiben wir erstmal bei den Krimi-Fragen. Ich verstehe schon. Okay, alles gut. Ja, aber das könnten wir machen. Und dann sind Sie gefragt.
Genau.
Und wir würden dann nochmal eine Folge machen, oder?
Und beim nächsten Mal liest du aber auch mal wieder was, ne?
Ja, ich lese auch mal wieder was. Ja. Ich könnte jetzt noch ein Stückchen lesen.
Meinst
Soll ich noch? Ja, klar. Komm, pass auf. Hier, Tiefenzone haben wir drüber gesprochen. Ne? Über Tiefenzone. Und zwar gab es nämlich eine Frage auch am Anfang. Da war zum Beispiel das so, dass der Verlag gesagt hat, beim Exposé, oh, Herr Schulte, die Figur müsste aber, also ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, hat die eine Macke? Und ich habe gesagt, nee, ich bin ja nicht Ralf Kramp, der irgendwie, ne, Herbie, und der hat einen neben sich stehen, den Julius oder so, ne? Ja? Hat die eine Macke, habe ich gedacht, nee. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn meine Figur, meine Hauptfigur,
eine Macke
natürlich
hat.
Eine Schwäche hat, die so irgendwo eine Macke hat. Ne?
Ah, okay.
Ja, okay. Das helle Kreischen vom Metall klang wie der Schrei eines gequälten Tieres. Der Ton bohrte sich in die Ohren, schrill und schmerzhaft. Für endlos lange Sekunden war er überall, füllte den ganzen Innenraum des Kettenfahrzeugs aus. Dann herrschte plötzlich Ruhe. Eine unnatürliche Stille, die lediglich vom hektischen Atemzügen unterbrochen wurde. Es war ihr eigenes Atmen, voller Panik. Einatmen, ausatmen. Einatmen, das laute Stöhnen kam vom Vordersitz. Verdammte Scheiße, Christian. Hey, Christian, oh Gott. Fuck, fuck. Julia, ist alles klar bei dir da hinten? Kannst du dich... Der Rest der Frage ging in ein dumpfes Krachen unter mehr als 2 Tonnen Metall gerieten in Bewegung. Schneller und schneller rutschten sie unaufhaltsam weiter. Angstschreie, splitterndes Glas, Kälte, Blut, ihr Blut. Ah! Mit einem Ruck setzte sich Julia auf. Ihr Atem flog, als sei sie gespurtet. Kalter Schweiß ließ ihr Nachthemd am Körper kleben. Fröstelnd zog sie sich die Bettdecke vor die Brust, schloss die Augen und versuchte, die Bilder in ihrem Kopf zu löschen. Einatmen, ausatmen, einatmen. Sie konnte sich nicht mehr erinnern, wann sie das letzte Mal davon geträumt hatte. Hatte gehofft, der Albtraum würde nie wiederkommen, doch das war ein Irrtum gewesen. Er hatte einfach nur tief in ihr gelauert, sie wieder heimsuchen zu können. Julia schaltete ihre Nachttischlampe an, griff nach dem Glas Wasser neben ihrem Bett. Hastig trank sie, Wasser ran ihr das Kinn herunter, tropfte auf die Bettdecke. Ihr Digitalwecker zeigte 3:15. »Du kannst noch 4 Stunden schlafen«, Julia seufzte. So schnell würde sie nie wieder einschlafen können. Das hatte noch nie geklappt. Nicht nach diesem Traum. »Du bist da rausgekommen. Es ist vorbei. Es war nur ein Albtraum. Aber du weißt genau, warum er wieder zurück ist.« Das ist die Macke von meiner Hauptfigur, Julia.
Ja, und jetzt glaube ich, meine lieben Hörer, Hörerinnen, werden Sie sofort losrennen, um sich dieses Buch zu holen, weil es ist auch wirklich spannend. Also ich habe das
Tiefenzone ist auch eines meiner Lieblingsbücher.
Ja, das muss ich auch sagen. Es hat mir super, super gut gefallen. Ja. Kann ich nur empfehlen. Und
Ja, Julia hat eine Macke, aber das ist eben halt das, wenn dann der Verlag sagt, ey, ja, sag mal, die Hauptfigur in dem Exposé, also hat die denn so gar nichts anderes als ein bisschen doof. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das stimmt. Mhm. Das gibt denen natürlich auch Tiefe. Mhm. Also, dass die nicht nur, ne, also Friede, Freude, Blini-Kuchen, so, den war schon. Avocado-Blini. Mhm. Friede, Freude, Avocado-Blini. Mhm. Ja, so ist es. So, jetzt aber, Aufgabe an Sie. Schreiben Sie Fragen auf. Ich beantworte sie bei irgendeinem der nächsten Podcast-Folgen. Da machen wir dann nochmal was über Krimis und nicht nur über Lesen dann und Reden und so. Sie wissen schon.
Ja, aber ich finde das, also ich, für mich war das jetzt schon mal spannend. Ich wollte das jetzt mal wissen. Wenn das da draußen sonst keinen interessiert hat, ist mir das egal.
Du hattest deinen Spaß.
Ich wollte jetzt mal meine Fragen beantwortet haben.
Ist doch schön.
Ich mache diesen Podcast ja auch eigentlich nur für mich.
Ja, klar.
Das ist mir egal, ob sich
und ich nur wegen des Essens. Ja, also deswegen, da kommen wir ja zusammen.
Deswegen funktioniert das so gut.
Genau, also hören Sie in den nächsten Tagen, 14 Tagen wieder rein. Wir freuen uns dann, wenn Sie wieder dabei sind.
Genau,
mit was Leckerem
zu essen
und einer neuen Geschichte. Alles klar, viel Spaß, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.